Wie wir es schon einige Male gehört haben, so in den ersten Tagen des Jahres sind wir doch immer wieder stark damit beschäftigt, über unser Leben nachzudenken. Wir stellen uns grundlegende Fragen über unsere Zeit, über unsere Entwicklung unserer Zeit, über unser Leben ganz persönlich. Einerseits sind wir sicherlich sehr dankbar und froh über das, was wir haben, wie es um uns steht, wie es uns geht. Und dass wir doch sehr gut haben, und sicherlich gibt es aber auch genug, worüber wir uns Sorgen machen, was uns Angst macht, was uns beunruhigt. Und wir stellen uns grundlegende Fragen. Worauf kommt es im Leben eigentlich an? Was ist das Wesentliche in unserem Leben? Was muss sich bei mir im Leben ändern? Oder kann mein Leben einfach so weitergehen? Wie sehen meine Beziehungen zu anderen Menschen aus? Lebe ich diese neue Jahreslosung praktisch aus in meinem Leben, wo es heißt, oder in der es heißt, dass wir auch Böses mit Gutem vergelten sollen? Worin liegen für unser Christentum die größten Gefahren? Es sind oft wichtige Fragen, die wir uns stellen, wo wir sicherlich nicht immer alle Antworten haben, wo wir nicht immer wissen, genau wie es richtig weitergeht. Und dennoch gibt die Bibel uns grundlegend wichtige Dinge mit. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte Mitte November kurz vor dem Buß- und Bettag einen Satz, der die Kirchen aufhorchen ließ. Sie sagte: Ich habe keine Angst vor dem Islam, ich habe Angst vor einem schwindenden Christentum. Vielleicht hatte sie recht. Das ist eine Feststellung. Was sie gemacht hat, das Christentum schwindet. Es wird lau, es nimmt ab. Es mag sogar sein, dass sie recht hat, dass das Christentum schwindet, dass Menschen nicht mehr die Freudigkeit haben, mit diesem Glauben mit Gott in eine Beziehung einzugehen, dass die Ehen und Familien kaputt gehen, Kirchengebäude nur noch für Touristen da sind. Aber das ist nur eine Feststellung, das hilft uns auch nicht weiter. So eine Feststellung. Deswegen möchte ich heute mit uns anhand des Beispiels des Volkes Israels aus dem Alten Testament zwei Dinge uns mitgeben, die wir für unser Leben mitnehmen sollen, die mir die letzte Zeit auch wichtig waren, diese zwei Dinge, die wir immer wieder sehen, die Gott das Volk Israel auf das Herz legt. Und diese zwei Dinge nehmen wir heute aus dem Hesekiel, aus dem Propheten Hesekielbuch, Kapitel 16. Und ich möchte es jetzt auch so machen, wie Paulus das selber macht. Paulus macht das auch so im 1. Korinther, Kapitel 10, da spricht er über das Volk Israel und er gibt das Beispiel des Volkes und er sagt gleichzeitig zu der Gemeinde: Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Dieses ist ein Beispiel für uns, ein Vorbild für uns. Und lasst uns das heute auch so mitnehmen. Und ich möchte uns diese zwei Dinge mitgeben heute durch diese Predigt aus Hesekiel Kapitel 16. Wir können gerne mitlesen, wer die Bibel dabei hat. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen. Immer wieder auszugsweise werde ich einige Verse nehmen aus diesem Kapitel. Es ist ein langes Kapitel. Aber diese zwei Dinge sind folgende. Wir sollen erkennen die Gnade Gottes, die für uns Menschen so unbeschreiblich groß ist. Erkenne die Gnade Gottes. Und das Zweite ist, unsere Verantwortung ist, diese Gnade treu zu bleiben. Die Gnade Gottes treu zu bleiben in unserem Leben. Und so sehen wir es in diesem Kapitel sehr stark, dass es zum Ausdruck kommt. Dieses Volk Israel, ich werde kurz den Hintergrund weitergeben. Dieses Volk ist hier in dieser Situation in der Gefangenschaft in Babylon. Sie wurden in der Gefangenschaft geführt und ungefähr im 5. Jahr der Gefangenschaft beruft Gott diesen Propheten, Hesekiel. Und dieser Prophet hat diese Aufgabe, diesem Volk eine Antwort darauf zu geben, warum sie in dieser Gefangenschaft sind. Und der Prophet macht das immer wieder. In seiner Botschaft zeigt er immer wieder auf die große Gnade Gottes. Wie Gott treu gehandelt hat. Wie gnädig er ist zu uns Menschen. Aber gleichzeitig zeigt er die Untreue Israels. Dass Israel untreu geworden ist. Gott zeigt das mit eindrücklichen Bildern. Alles, was er hier weitergibt. Er verdeutlicht, dass er erwartete von Israel Frucht. Er wünschte es, dass sie treu bleiben. Israel war untreu, ungehorsam und abtrünnig. Und ich möchte mit uns anhand dieses Kapitels als erstes die Gnade Gottes, dass wir uns die Gnade Gottes anschauen, wie groß und wie unbeschreiblich die ist. Und ich wünsche, dass wir in unserem Leben es immer mehr erkennen, wie groß die Gnade Gottes ist. Wir werden das sicherlich nicht bis Ende ausschöpfen können. Wir werden es nie bis Ende begreifen können, was es wirklich bedeutet, dass Gott treu ist, dass er gnädig ist. Um die Größe der Gnade darzustellen, zeigt er erstmal, wie hilflos das Volk Israel da war. Ich lese die erste Verse, Kapitel 16, Abvers 4 lese ich. Er spricht hier über das Volk Israel von seiner Anfangszeit. Und mit deiner Geburt verhielt er sich so, an dem Tag, als du geboren wurdest, ist deine Nabelschnur nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Hier wird dargestellt, der Zustand Israels vor der Berufung oder bei der Berufung, als Gott das Volk Israel berufen hatte. Wie elendig dieser Zustand aussah. Und er vergleicht das hier mit einem neugeborenen Kind. Und jeder, der das kennt, jeder in seiner Familie, der das mal erlebt hat, ein neugeborenes Kind, ein kleines Baby auf die Hand zu halten, weiß diese Dinge zu gut. Ein neugeborenes Kind kann sich nicht selbst das Leben geben. Ein neugeborenes Kind kann sein Leben nicht selbst erhalten. Es ist unmöglich. Es schafft es nicht. So ein Kind ist immer auf Hilfe von anderen völlig angewiesen. Es kann nicht alleine überleben. Allein gelassen muss so ein Kind hoffnungslos sterben. Mit so einem Zustand vergleicht Gott die Anfangszeit vom Volk Israel. Und er sagte, so sahst du aus. So war dein Leben. Und das Ganze wird noch verstärkt. Und er sagte, niemand blickte mitleidig auf dich, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen. Und hier merken wir, es ist ein hoffnungsloser Zustand. Es ist ein Zustand, wo wir sagen, dieses Volk konnte sich alleine niemals retten. Es war hoffnungslos verloren. Und in dieser Situation greift Gott hinein. Und es gibt sicherlich viele Gründe oft für uns Menschen, die wir uns vorhalten, indem wir Gottes Ruf nicht nachfolgen. Vielleicht sind das diese Gründe, indem wir sagen, wir sind so schlecht, ich bin so kaputt, wer kann mir schon helfen? Und interessant ist es bei Gott, dass genau die Schwächen, die uns oft so ein Hindernis zu sein scheinen, die sind es, die Gott haben möchte. Genau in dieser Situation ruft Gott dieses Volk. Genau hier sehen wir die Gnade. Wir lesen diesen Text weiter. Er stellt erstmal Israel dar und er sagt, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich in vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Und er beschreibt, wie er sich gesorgt hat um das Volk, wie er sich gekümmert hat, wie er dieses Volk zu einem schönen Volk gemacht hat. Und er beschreibt das hier weiter, wie dieses Kind heranwächst. Und er nimmt dieses Bild immer weiter eines Menschen, wie ein Mensch heranwächst und wie das Volk zu seiner Jugendzeit kam und die Liebe aufkommt. Und dann sagt Gott, Und ich war bereit, mit dir zu heiraten, mit dir einen Bund zu schließen. Denn er sagt, du gehörst mir. Er sagt hier weiter, ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott, der Herr. Und du wurdest mein. Das ist die Gnade, die Gott hier deutlich macht. Aber wisst ihr, hier macht, es ist noch nicht der Punkt von der Gnade. Die Gnade Gottes ist noch größer. Und ich möchte das hier vorgreifen. Wir lesen gleich weiter, wir werden noch einiges davon noch lesen, wie Israel untreu wurde. Und er beschreibt das hier auch wieder, genau wie es an einer Ehe geschieht. Israel wurde untreu dem Gott, kehrte Gott den Rücken, sündigte, lebte nicht mit Gott. Und am Ende des Kapitels, da sehen wir wieder, wie groß die Gnade Gottes ist. Es heißt im Vers 59, du hast den Eid verachtet und den Bund gebrochen. Dann sagt Gott weiter, aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Gott hält die Treue fest. Und das ist Gnade. Das ist etwas, was wir uns oft gar nicht vorstellen wollen, oft gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Israel bricht den Bund, wird untreu, kehrt Gott den Rücken. Gott sagt, ich will es aber aufrecht halten. Ich bleibe dir treu. Ich gebe dir die Gnade. Jesus kam, um die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Er kam für diejenigen, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen, dass sie diese Gnade brauchen, dass sie es alleine nicht weiter schaffen, dass sie es festgestellt haben, ich kann das nicht alleine. Das ist Gnade. Wenn wir gemerkt haben, meine Sünde ist so groß, ich kann die nicht bewältigen, ich komme damit nicht klar. Aber die Gnade ist größer. Gott stillt unser Herz, er vergibt unsere Schuld. Glückselig sind die geistlich Armen, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Die es erkannt haben, wie es um uns steht, dass es um uns Menschen nicht besser steht, dass es um uns Menschen nicht besser aussieht, dass wir genauso auf diese Gnade angewiesen sind, das genauso brauchen, dass wir es feststellen, wir sind geistlich arm. Sie werden Gott schauen. Für die hat Gott die Gnade. Jesus kam zu heilen, zu vergeben und um die große Verlierer, vielleicht den größten Verlierer, das Leben zu geben, vorbeizugehen und zu sagen, du sollst leben. In Menschen, in uns selber ist nicht das Heil. Wir können uns da nicht retten. In niemanden von uns Menschen, wir können uns einander nicht das Heil geben. Wir können das nicht. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Es ist nur Jesus Christus, diese gnädige Hand Gottes, der an uns vorbeigeht und unser elendigen Zustand sieht und zu uns Menschen sagt, du sollst leben. Gott will durch seine Gnade, dass wir leben. Er will, dass wir nicht in unserem Elend stehen bleiben, sondern wir sollen leben. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus alles verbracht. Und hier am Kreuz, da sehen wir das Ausmaß der Gnade Gottes. Wenn wir uns gar nicht mehr helfen können und vielleicht den Eindruck haben, dass es nichts mehr gibt, was mir irgendwie aufhilft, so geht Jesus heute an dir vorbei und er bückt sich zu dir und sagt zu dir die gleichen Worte. Bleibe leben. Er will, dass du leben bleibst. Das ist seine Gnade. Es ist immer mehr Gnade an Gott als Sünde in dir und in mir. Wir dürfen und müssen davon nie Angst haben, über die Gnade nachzudenken, die Gnade Gottes groß zu machen und das immer wieder zu erwähnen, dass die Gnade Gottes so groß ist, dass er jeden einzelnen Sünder vergibt und jeden einzelnen ruft. Wir müssen davon nicht Angst haben. Die Gnade Gottes ist groß. Und bitte, lasst uns nie unserem Leben die Hoffnung verlieren. Es gibt genug Gnade. Und wenn ich dieses Beispiel vom Volk Israel anschaue, so sehe ich, wie groß das ist. Sehe ich, wie das göttlich ist. Das ist nicht so, wie wir Menschen denken. Wir Menschen würden dieses Kapitel vielleicht abschließen, indem jetzt eine Strafe folgt. Gott hat dich errettet aus deinem elendigen Zustand. Das Volk Gottes war untreu und jetzt kommt die Strafe. Und hier merken wir, Gott denkt anders. Gott handelt anders. Und Gott sagt, du warst untreu, ich aber werde an meinen Bund gedenken. Ich werde treu bleiben. Ich werde dir vergeben, sagt er weiter. In dem letzten Vers, damit du daran denkst und dich schämst vor der Scham, den Mund nicht auftust. Wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Gott sagt, ich werde vergeben. Das ist seine Gnade. Aber ich möchte hier auch gleichzeitig zurückkommen auf unsere Verantwortung. Und ich sehe das immer wieder, dass diese zwei Grundwahrheiten so Hand in Hand oder immer gleichzeitig in der Bibel erwähnt werden, so gleich miteinander gehen. Einmal die große Gnade Gottes, die wir immer wieder neu erkennen sollen. Die Gnade Gottes aber, die unser Leben nicht zu einer Gleichgültigkeit führt, als ein Denkmal der Bosheit, als ein Deckmantel der Bosheit wird, sondern es führt dazu, dass wir in voller Hingabe Gott dienen, mit Gott leben und für Gott leben, dass wir ihn lieben, dass wir diesem Gott treu bleiben. Indem Gott uns hier mal wieder auffordert und sagt, dass wir treu bleiben diesem Gott, dass wir das nicht dazu nutzen, dass es jetzt zu einer Gleichgültigkeit führt, sondern zu einer Treue Gott gegenüber. Und das ist mein zweiter Gedanke, dass wir über unsere Verantwortung nachdenken, dass wir dieser Gnade Gottes treu bleiben, dass wir hier nicht so wie das Volk Israel handeln, sondern Gott treu bleiben. Hier beim Volk Israel heißt es weiter, wo Gott seine Gnade beschreibt, in Vers 15 heißt es, du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam es. Das Volk Israel wurde untreu. Es ist hier ein negatives Beispiel, ein trauriges Beispiel vom Volk Israel. Hier ist eigentlich das Bild gezeigt, was in uns Menschen steckt. Es ist das gezeigt, was uns Menschen kennzeichnet. Die Gnade Gottes darf uns nicht dahin führen, dass wir gottlos handeln, dass wir gleichgültig leben, sondern dass wir in voller Hingabe leben. Es soll nicht eine billige Gnade werden. Ich möchte hier ein Beispiel, das mich bewegt hat, weitergeben von einer bekannten Person aus der Geschichte. Und zwar ist das der Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer wird als ein mutiger deutscher Pastor beschrieben, der zur Zeit des Zweiten Weltkrieges sich gegen die Macht des Hitlers einsetzte, dadurch ins Gefängnis kam bis hin zu seiner Hinrichtung. Am Anfang des Krieges bekam dieser junge Mann als Theologe ein Angebot. Er bekam ein Angebot, eine sichere Anstellung in den USA, um an ein Seminar ein Lehramt auszuüben. Und er lehnte das ab. Er lehnte das ab, denn er sagt, dieses verlockende Angebot, und so benennt er es, ist für ihn, indem er eine Theorie aufstellt. Und ich möchte das uns weitergeben. Er sagt, diese Verlockung ist für mich eine Theologie der billigen Gnade, dem Todfeind unserer Kirchen. Eine Gnade, in der wir das Ganze nur auf uns führen, uns in eine Gleichgültigkeit hineinbewegen und nicht mehr bereit sind, für Gott zu dienen. Und er sagte weiter, wir kämpfen für die teure Gnade, die Gnade, die uns was kostet, die Gnade, in der wir in ein hingegebenes Leben führen. Und ich möchte von diesem Bonhoeffer ein Zitat hier weitergeben. Er sagte, wohl denen, für die Nachfolge Jesu Christi nichts heißt als Leben aus der Gnade. und für die Gnade nichts heißt als Nachfolge. Nachfolge Jesu ist nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wenn wir Jesus nachfolgen, dann leben wir aus der Gnade. Aber wenn wir die Gnade betonen, so heißt das gleichzeitig eine volle Hingabe an Jesus Christus, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und hier beginnt in unserem Leben auch dieser Kampf. Ein Kampf, in dem wir Christen uns begeben. Der Teufel versucht uns und er will uns verführen. Er will uns auf eine falsche Bahn leiten, indem wir nicht diese Treue halten, Jesus nicht nachfolgen, nicht an dieser feste Hingabe, an der Hingabe festhalten. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der lege sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Das ist die volle Hingabe. Das ist das, was Jesus sagt, ihm treu zu bleiben, dass wir ihm nachfolgen, ihm dienen. Ich möchte hier jetzt kurz ein paar Dinge erwähnen, die ich erstmal gedacht habe, auch sind Kennzeichen unserer Zeit. Dinge, die Kennzeichen unserer Zeit sind, wo wir treu bleiben sollen, wo wir vielleicht in eine Gefahr stehen, wo wir uns immer wieder aufrufen sollen und sagen, lasst uns Acht haben darauf. Aber ich habe festgestellt, dass diese Dinge nicht nur für unsere Zeit wichtig sind. Wahrscheinlich für alle Zeiten sehr wertvoll sind und wo wir die Treue zeigen können, wo wir es zeigen können und wo wir es ermutigen sollen, Gott treu zu bleiben. Ich möchte ein paar Dinge erwähnen, die praktisch hier für unser Leben eine Hilfe sein sollen, unserem Gott nachzufolgen, ihm treu zu sein. Das erste ist, das, was wir in den einleitenden Worten gehört haben, dass wir kein geteiltes Herz haben dürfen. Dass wir nicht mit einem geteilten Herzen Jesus nachfolgen. Es ist eine Gefahr. Eine Gefahr, in der wir stehen, mit einem geteilten Herzen nachzufolgen. 1. Könige 18, da spricht der Elia, der Prophet, auf dem Berg Karmel und er sagte, Elia trat zum Volk und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn er aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortet ihm kein Wort. Das ist oft eine Gefahr für uns Christen, dass wir auf beiden Seiten hinken, ein geteiltes Herz haben. Und wir merken immer, wenn die Bibel darüber spricht, so spricht sie sehr eindeutig, dass das kann es nicht sein, das darf es nicht geben, dass wir mit einem geteilten Herzen Jesus nachfolgen. Jesaja 58, 3, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr in eure Geschäfte nach und drängt alle eure Arbeiter. Einerseits fasten, einerseits diesen frommen Anschein und zu zeigen, ich möchte mit Gott leben, aber andererseits ein egoistisches Leben, in dem wir nicht das ausleben und das Volk wird dadurch getadelt. Jesus sagte in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist nicht möglich, dass wir ein geteiltes Herz haben, sagt Jesus eigentlich. Wenn wir das Denken zu haben, so sollen wir es wissen, wir leben nicht in voller Hingabe mit Gott. Diese enge Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte uns ermutigen für dieses kommende Jahr, dass wir mit einem ganzen Herzen Jesus nachfolgen. Jesus dienen, mit Jesus leben. Und nicht auf die eine Seite auch dazugehören zu wollen, aber auf die andere Seite mit der Welt liebäugeln. Zu schauen, was gibt es in der Welt. Wie kann ich das da auch noch mitnehmen? Es ist nicht möglich. Es wird kein gutes Ende geben. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns mit voller Kraft immer wieder sagen, ich will mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Mit meinem ganzen Leben Jesus nachfolgen, ihm abgeben. Denn er sagt, dann werden wir unser ganzes Leben gewinnen. Nur dann werden wir es gewinnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Mit ganzem Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, lasst uns den Mut haben, immer wieder zurück zum Wort zu kommen. Dass wir die Bibel immer wieder als Messschnur unseres Lebens nehmen. Dass wir die Wahrheiten der Bibel hören und auch ausleben, das tun. Dass das Wort für uns an Bedeutung gewinnt. Es ist so wertvoll, es ist so wichtig, dass wir nicht auf Theorien von Menschen unser Leben gründen. Und wir werden das immer wieder hören und immer wieder bekommen, dass wir da mal ein paar Tipps hören, versuch es mal so, mach es mal so. Und vielleicht sind das auch gute Gedanken, aber lasst uns nie von dem Wort abkehren, sondern das Wort soll immer wieder die Grundlage unseres Lebens sein, dass wir das hören und auch ausleben. Jesus sagt in Lukas 19, da sehen wir, wie wichtig Jesus das war. Und er lehrte täglich im Tempel. Es war ihm wichtig, das Wort zu lehren, dass unser Leben sich auf das Wort gründet. Und lasst uns immer wieder den Mut zu haben, zum Wort zurückzukehren und nach dem Wort zu leben. Wir hören das immer wieder, dass man sich Anfang des Jahres Vorsätze macht. Und vielleicht sind wir auch schon müde davon und sagen, ich habe es oft versucht und ich bin gescheitert. Und vielleicht ist das ein Vorsatz, den wir uns auch schon oft gemacht haben, dass wir gesagt haben, ich möchte im neuen Jahr mehr die Bibel lesen. Ich möchte im kommenden Jahr die Bibel einmal ganz durchlesen. Vielleicht sind wir gescheitert. Und wir haben Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, ich mache nicht nochmal diesen Vorsatz. Ich mache mir nicht nochmal, dass ich mir es vornehme und das nachher nicht klappt. Aber ich möchte uns Mut machen dafür. Und auch wenn es nicht klappt, es ist ein guter Vorsatz, dass wir sagen, ich möchte in diesem Jahr viel die Bibel lesen. Ich möchte in diesem Jahr vom Wort ernährt werden. Und vielleicht, dass wir uns sogar sagen, ich möchte in diesem Jahr die Bibel einmal durchlesen. Von Anfang bis zum Ende. Und wenn wir auch mitten im Jahr oder vielleicht im dritten Buch Mose schon scheitern, es ist gut, dass wir uns diesen Vorsatz machen. Dass wir sagen, ich möchte das Wort lesen. Ich möchte von diesem Wort ernährt werden. Ich möchte davon leben. Und wenn ich Fragen im Leben habe, möchte ich zurück zu der Grundlage kommen. Und ich möchte hören, was sagt Gott dazu. Ich möchte immer wieder im Wort lesen. Das ist so wichtig. Und ich möchte uns Mut machen. Und ein anderer Gedanke, den ich auch hier weitergeben möchte, ist auch abgeleitet davon, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes werden. Dass wir das ausleben in der Praxis. Dass wir ein ausgewogenes Leben führen, statt ein abgehobenes Leben zu führen. Wir Menschen sind so daraus ausgerichtet, dass wir etwas Spektakuläres erleben wollen. Wir wollen gerne etwas erleben, wo jeder uns anschaut und wow sagt, der lebt ein Christenleben. Der hat sowas Besonderes erlebt. Und danach streben wir oft. Und wenn ich die Briefe von Paulus lese, wenn ich das Neue Testament lese, so lese ich so viel von ein geistliches Christentum, von geistlicher Reife, die im Alltag sichtbar wird. Und diese geistliche Reife hat nicht dieses Spektakuläre an sich, sondern eine treue Nachfolge. Und ich merke, das ist ein viel größerer Wert, als etwas Besonderes zu erleben, diese treue Nachfolge. Einfach das, was wir lesen, in der Praxis umzusetzen, in der Praxis zu tun, das ist geistliche Reife, das ist geistlicher Glaube, den wir anstreben sollen. Das, was wir lesen im Neuen Testament, den anderen höher zu achten als uns selbst, das ist nichts Spektakuläres, aber es ist nicht immer einfach. Den anderen, unserem Nächsten zu lieben, wie uns selbst, das ist wichtig. Das ist geistliche Reife. Ich möchte hier auch ein Beispiel weitergeben von einem Schreiber eines Buches. Und er beschreibt in seinem Buch zu einem Gespräch, den er geführt hat. Ich möchte dieses Gespräch vorlesen. Und das beschreibt das etwas, wo ich uns auch Mut machen möchte, diese geistliche Reife anzustreben. Er schreibt in seinem Buch, dass er mit einem Freund im Auto mitgenommen hatte und sie fingen an, sich über das Leben zu unterhalten. Ich weiß nicht, wozu Gott mich berufen hat, gestand der Mitfahrer und bat mich, dafür zu beten. Warum? Fragte ich. Ich weiß schon, was Jesus von dir möchte. Du weißt es schon? Fragte er aufgeregt. Also was ist es denn? Was ist meine Berufung? Ich machte eine Pause. Mein Freund hielt den Atem an. Du bist dazu berufen, sagte ich langsam, ein Lobpreisleiter zu sein. Er sah zufrieden aus. Wirklich sehr zufrieden. Also machte ich weiter, aber nicht unbedingt mit einer Gitarre in der Hand. Okay, murmelte er. Du bist dazu berufen, dich mit der komischen alten Frau aus deiner Straße anzufreunden. Diese Aussicht schien ihm weit weniger angenehm zu sein. Du bist dazu berufen, den Hungrigen Essen zu geben und dein Leben für die Armen zu leben. Jetzt sah er besorgt aus. Und die Fremden gastfreundlich zu sein, die einfach in der Stadt kommen und einen Platz zum Schlafen brauchen. Er war bestürzt. Du bist dazu berufen, zu fasten. Du bist dazu berufen, zu beten. Du bist dazu berufen, fuhr ich fort, Menschen die gute Nachricht von Jesus zu predigen. Du bist dazu berufen, die Leute zu lieben, die kein anderer lieb hat, die kein anderer lieb hat, und ihnen zu vergeben, wenn sie dich wie Dreck behandeln oder schlimmer. Mach deine Arbeit so gut du kannst, ohne über deinen Chef zu lästern oder dich über deine Kollegen zu beschweren. Du bist dazu berufen, für die Kranken zu beten, und wenn sie nicht gesund werden, sollst du mit ihnen weinen und sie noch mehr lieben. Du bist dazu berufen, deine Eltern zu ehren, für deinen Vorgesetzten zu beten, die Bibel zu lesen. Sei jederzeit, jede Gelegenheit ein Friedensstifter. Du bist dazu berufen, ohne Murren dieselben Aufgaben immer wieder zu erledigen. Jetzt schaute ich ihm an und er lachte. Ich merkte, er hat es verstanden. Für die meisten von uns ist das Problem nicht, dass wir nicht wissen, was Gott für uns möchte. Wir wissen es genau, aber es ist nicht das, was wir tun wollen. Wir wissen, was geistliche Reife bedeutet, was geistliches Leben ist, aber es ist auch das, was wir tun möchten. Ich möchte uns ermutigen, für das kommende Jahr geistlich zu wachsen, geistliche Reife anzunehmen, geistlich stark zu werden, im Glauben zu wachsen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wenn wir die Bibel lesen werden, dann werden wir so vieles finden. Wir werden so vieles bemerken, was das heißt und was das bedeutet. Ich möchte uns dazu ermutigen. Ein letzter Gedanke, was ich mitgeben möchte: Vertraue immer wieder aufs Neue auf die Gnade Gottes und nicht auf das Materielle, was uns umgibt. Wir lesen in Hesekiel Kapitel 16 vom Volk Israel, da heißt es, du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt. Gott sagt, ich habe dich so schön gemacht, du warst, ich lese diesen Vers, wie Gott ihm gemacht hat, das Volk Israel, du wurdest überaus schön und brachtet es bis zum Königswürde. So weit hat Gott dieses Volk geführt, gesegnet. Aber es wurde missbraucht. Was wird über unser Leben stehen? Wir haben auch ganz viel Segen von Gott erlebt und erleben das. Das auch heißen, du aber vertrautest mehr auf das Reichtum als auf meine Gnade. Es ist ein Segen, den wir leben, was wir erleben, das, was wir haben. Die Bibel fordert uns auf, dass wir auf Gott vertrauen, auf seine Gnade vertrauen und auf seine Gnade bauen. Dass wir es immer wieder neu lernen, auf seine Gnade zu bauen. Das Neue Testament spricht von einem reichen Mann, der hatte viele Vorräte gesammelt. Er sagte zu sich, du hast viele Güter auf viele Jahre Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wir würden uns fragen, was ist hier verkehrt dran? Aber das Verkehrte ist, er vertraute nicht auf Gott. Er hat Gott aus seinem Leben ausgeschlossen. Er vertraute auf das, was er besaß. Und Gott sagt zu ihm, du Narr, in dieser Nacht musst du sterben. So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Werde reich im Vertrauen auf die Gnade Gottes. Wenn du in deinem Leben feststellst, ich habe versagt, und viele bin ich untreu geworden. Und mir geht es vielleicht ähnlich wie das Volk Israel. So beende das in deinem Leben nicht so, wie es vielleicht viele machen, sondern wie es hier in diesem Kapitel steht. Gott sagt, dennoch bin ich treu. Wende dich an die Gnade Gottes. Er vergibt dir neu, er gibt dir neue Kraft und er gibt dir neue Möglichkeiten, mit ihm zu leben. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns allen für dieses kommende Jahr, dass wir die Gnade Gottes immer besser erkennen, dass die Gnade Gottes für uns immer größer wird. Und ich wünsche uns gleichzeitig aber auch, dass wir mit einem vollen, hingegebenen Leben Gott dienen. Amen.